Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Das erste In-Season-Tournament der Geschichte ist Geschichte. Die Lakers haben den ersten NBA Cup gewonnen. Tyrese Halliburton hat die Herzen der Basketballwelt erobert. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was wir genau dazu denken, seid ihr hier heute leider an der falschen Adresse. Haben wir auf unserer Patreon-Seite besprochen. Ich mache mal ganz kurz patreon.com/Korbjäger-Podcast. Korbjäger mit. Richtig. Da könnt ihr uns nämlich einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Ziemlich mies, das gleich am Anfang zu machen. Ne? Aber vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig gibt es dann eben extra Content. Und da haben wir übers In-Season-Tournament gesprochen. Heute schauen wir ein bisschen zurück, denn wir haben jetzt wirklich tatsächlich mehr oder weniger ein Viertel der Saison hinter uns. Und deshalb schauen wir so auch kurz vor Jahresende, da passt natürlich auch, auf die Awards. Wer hat sich was verdient? MVP, Rookie of the Year, Coach of the Year, etc. Deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der vor allem zu Awardshows niemals underdressed.
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir einsteigen, können wir einfach nur mal so festhalten, feststellen, dass Coby White in den letzten 10 Spielen 22,9 Punkte auflegt bei 51% aus dem Feld und 53,3% von draußen.
MIP-Kandidat?
He's ballin. Habe ich mir überlegt.
Also eher als der Spieler, nachdem du den Award eigentlich benennen wolltest, ne? Wenn wir ehrlich sind. Wenn der jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen,
letzte Nacht wieder ein bisschen weniger gezeigt hat. Genau. Aber Coby ist angekommen. So seit Levine verletzt ist, sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Jetzt letzte Nacht wieder verloren, aber Clutch ist er auch, wie er Milwaukee bewiesen hat. Am Ende haben sie zwar verloren nach Verlängerung, aber na, es läuft ja. Beim Coby.
Allgemein beim Bullen. Unglaubliches Team, unglaublich. Also unfassbar. Ich denke auch, also ich freue mich eigentlich besonders auch darüber, dass wir heute über den Executive of the Year sprechen können. Ja, nach genau. Eigentlich, also du hattest mir das so verkauft, dass wir die ganze Folge nur darüber machen und ja. Ich dachte, ich kann ja. Einfach die ganze Zeit über Kani sowas und seine Freunde sprechen, und um einfach mal meinen Respekt zu zollen. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch unter. Mal gucken.
Wir sollten das auf jeden Fall unterbekommen, weil dieser Geniestreich halt erst, also wirklich zu wissen, dass du diesen Kern einfach hast und dann auch sich von einem miesen Saisonstart nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern einfach eine Verletzung deines angeblich besten Scorers irgendwie vorzutäuschen, um dann Coby White von alleine zu lassen und Patrick Williams auch so langsam, ist schon Wahnsinn eigentlich.
Ja. Passend dazu, meinst du, dass Draymond Green auch gerade so ein bisschen Galaxy-Brain-mäßig unterwegs ist? Dass er sich jetzt das zweite Mal für eine Weile suspendieren lässt, damit sein Trade-Wert im Keller ist, damit er halt nicht weggeschickt wird in dem Trade, den die Warriors früher oder später machen müssen, so wie es so langsam aussieht?
Wahrscheinlich, weil anders ist es schwer zu erklären, diese leichte Schwingung gegen Nurkic letzte Nacht. Also ich habe es nicht live gesehen, aber heute Morgen auch wieder Draymond, und dann dachte ich, was hat er gemacht? Und dann war es ja so irgendwie im Ding, und dann, wenn du es dir aber anschaust, war ein schöner Schwinger eigentlich, ne?
Ja, es ist, also hast du seine Statements danach gesehen, Nein. Wo er dann versucht hat, das so ein bisschen zu reparieren?
Natürlich.
Das finde ich fast noch peinlicher als die Aktion selbst. Also er hat sich immerhin entschuldigt, das hat er ja in anderen Situationen auch schon mal nicht gemacht. Er hat gesagt, dass er den so nicht erwischen wollte. Aber, also wenn man sich das anguckt, natürlich wollte er den erwischen. So Draymond, das ist jetzt auch wirklich nicht das allererste Mal in seiner Karriere, dass er halt komplett übertreibt mit seinen Aktionen. Und das war einfach eine gefährliche, böswillige Aktion, für die er eigentlich, also was meinst du, was er da als Sperre bekommt? Ich bin da echt gespannt. Also beim letzten Mal für seinen Schwitzkasten gegen Rüdiger hat er 5 bekommen. Das ist jetzt halt, also er war ja erst ein paar Spiele wieder dabei. Das ist
so ein Punkt.
Das ist ja wirklich noch nicht lange. So, da kannst du dann auch nicht auf einen Lerneffekt hoffen, sondern musst du den ja, also eigentlich musst du das ja locker dann verdoppeln.
Ja, eben, genau. Also dieser Lerneffekt ist gar nicht da. Und wenn es so kurz, ich meine, er hat ja auch danach gesagt, er hat sich auch beschwert, dass er quasi als Wiederholungstäter bestraft wurde, weil er wäre ja schon bestraft worden für seine Vergehen vorher. Richtig, aber man hofft ja immer auch auf, man straft ja nicht der Strafe um der Strafe willen, sondern weil man hofft, dass irgendwann irgendwie ein Lerneffekt einsetzt. Und jetzt.
Ja, gut, da kann man wenigstens bei Draymond einfach das.
Also das kann man ist vergessen. Genau. Da kannst du die Strafe, eigentlich kannst du die Strafe dann auch sparen. Bringt ja nichts am Ende. Ja,
das ist seine Logik.
Ne? Das ist seine
Leute, Logik. Ihr wisst, ich werde immer so weitermachen.
Genau. Also,
ja. Braucht ihr mich gar nicht erst sperren.
So ein bisschen Stare-Down mit der Liga jetzt quasi. Ja. Wer zuckt als Erster? Ja, ich glaube schon, also. Ich glaube, diese Statements waren dann wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung Schadensbegrenzung, weil er dann auch gesehen hat, so blöd. Aber dadurch, dass es wirklich so kurz hintereinander passiert ist, im Endeffekt ist jetzt die Frage, was die Liga halt macht. Ob die Liga denkt im Sinne von, okay, wir müssen jetzt halt noch mehr Exempel statuieren, also mehr als die 5 Spiele machen, oder dass sich die Liga halt so ein bisschen die Tabellensituation anschaut, sich auch anschaut, dass ja Christmas Games anstehen und dann halt sagt, wir wollen ja schon, dass die Warriors zumindest mal in Reichweite der Playoffs bleiben, was sie wahrscheinlich so oder so tun werden. Aber wir wollen nicht, dass die Warriors zu weit absinken. Das heißt, wir müssen da eine Balance finden. Ich habe das kurz das dritte Auge eingeschaltet, ne? Nur dass das klar ist.
Ich merke das. Ich bin fast schockiert von so viel Zynismus aus dem Hause Marbeiter.
Das ist eigentlich dein Job, ne?
Ja, eben. Also ich guck mal gerade. Also ja,
aber du wirktest gerade so realistisch und so aufgeräumt, deswegen musste ich mal so ein bisschen die andere Rolle einnehmen.
Das ist fast schon krass, weil es sind jetzt noch genau 6 Spiele und dann steht das Christmas Game an.
Also 6 Spiele Sperre.
Ja. Vielleicht hast du recht.
Ja.
Dann wird er versuchen, Nikola Jokic zu würgen, wenn der nicht vorher ejected wurde, weil er kurz geschimpft hat.
Weil er ein böses Wort verwendet hat.
Ja, was die Refs wahrscheinlich nicht mal verstanden haben. Also irgendwie, es nimmt im Moment ein bisschen Überhand, oder? Also
ich habe auch so das Gefühl, irgendwie hier wird ejected, you get an ejection, everybody's getting an ejection.
Ja.
Ja,
Oprah kann sich mal entspannen.
Ja,
ganz ehrlich, also wenn selbst die Bulls-Announcer sagen, so Leute, es ist jetzt nicht, wir sind jetzt nicht hierher gekommen, um Julian Strother zu sehen. oder
die Referees. Auch ein bisschen gemein, aber.
Ja, ein bisschen, aber ja. Also, keine Ahnung, es muss ja dann schon sehr bösartig gewesen sein, was Jokic gemacht hat. Und ich meine, es gibt ja im Moment auch regelmäßig Tags dafür, dass jemand nach dem Dunk kurz zu lange am Ring hängt und dann vielleicht einmal sogar guckt. So zumindest, also Tim McMahon hat das, glaube ich, mal vorgeschlagen und ich finde das echt ganz gut, dass man so für die 2 Sekunden unmittelbar nach einem Dunk einfach machen kann, was man will, solange man damit nicht irgendjemandem wehtut oder so.
Ja, ja.
Eigentlich finde ich das eine ganz gute Regel. Also ganz ehrlich, man kann es auch übertreiben. Das geht manchmal, finde ich, einfach dann ein bisschen arg schnell und es wird ein bisschen, also wenn jede Emotion geahndet wird, dann das will man auch nicht haben. Es ist ja nicht so, dass ich schwinge jetzt beim Dunk, das ist dann sofort, das ist quasi die Einstiegsdroge und das nächste ist dann Draymond. So. ihr lasst mir das durchgehen, dann versuche ich jetzt mal meine Gegenspieler zu verprügeln.
Ja, ja.
Dann und denen in die Eier zu treten und sie zu würgen und zu schwingen. Sagt dann danach aber, dass das keine Absicht war. Also ist okay.
Hättet ihr mal die Anfänge gewehrt, ne? Hättet ihr gesagt, nach meinem Dank, als ich böse geguckt habe, hättet ihr mir damals einen Tag gegeben, ich hätte nie wieder irgendwas gemacht.
Ich wäre nie über die Stränge geschlagen.
Nee, niemals. Ich habe mich selbst ins Kloster eingewiesen danach. Aber so, ne? Selber schuld, NBA, selber schuld.
Ja, ihr habt ein Monster geschaffen.
Ihr wolltet es nicht anders. Jetzt
mal versuchen, das wieder einzufangen.
Das kriegt ihr nicht mehr eingefangen. Weil wenn das Monster einmal raus ist.
Das
Geile ist ja, dass diese Dank-Geschichte anscheinend wirklich Point of Emphasis ist auch. Wo ich mir dann denke, das ist wieder einer der Fälle, bei dem ich mir dann denke, da sitzt man dann zusammen und dann bringt einer auf, so war das mit den Dunks und mit dem Korb hängen und dann böse gucken, das geht gar nicht, was ist das für unser Image. Und dann sitzen da ja mehrere Leute, die sagen, ja genau, stimmt. Und wir haben das ja schon mal beschlossen und wir sollten aber jetzt noch, weil es passiert ja nicht so wahnsinnig viel auf einem Basketballfeld, deswegen sollten wir unbedingt auch noch darauf achten, dass wir das wirklich ahnden. Findet ihr nicht auch? Und dann sagt die Mehrheit, ja. Und da frage ich mich immer, wie das dann zustande kommt. Warum dann nicht einfach die Mehrheit sagt, aber eigentlich ist auch wurscht, oder?
Ja, oder eigentlich guckt man ja manchmal auch zu, weil man Emotionen auch irgendwie, also man will ja auch ein bisschen mitgerissen werden.
Ich meine, es gibt ja auch diese ikonischen Momente, so Pippen damals über Ewing zum Beispiel, weißt du, wo er über ihn dankt und dann so der Stare-Down und dann über ihn steigt. Klar ist das
ja
so ein bisschen.
Dafür kann man sogar Technical ja vertreten, weil ihn ja auch vorher umgeschubst hat.
Ja, genau, aber es ist ja auch so ein bisschen, also klar, dazwischen war dann irgendwann Malice at the Palace und so, aber so ein kleines Zwischen, also so ein, dass es auch mal so ein bisschen eine Emotion zwischen gegnerischen Spielern gibt, das ist ja schon in Ordnung. Also das darf ja durchaus sein. Und man darf sich auch durchaus gegenseitig ein wenig, ich sag mal, anpissen.
Piesacken,
richtig. Stimmt, weil ich hätte schon wieder einen Tag kassiert, siehste.
Oder sich gegenseitig verhohnepiepeln.
Ja, genau. Oder mir fällt jetzt nichts Gutes ein.
Es wäre so geil, wenn so bei der offiziellen Begründung für ein Technical, Klammer auf,
verhohnepiepelt, genau. Ja. Vielleicht Jokic.
Ja, ich glaube,
den Schiedsrichter hat er verhohnepiepelt. Auf Serbisch. Vielleicht fühlte er sich auch verhohnepiepelt, der Ref, weil er auf Serbisch sprach, der Nikola. Und hat eigentlich nur gesagt, dass er es anders sieht.
Ja.
Aber ich glaube, er hat angeblich...
Ich habe Joghurt im Rucksack, hat er gesagt.
Ja, genau. Aber er hat er nicht eigentlich gesagt, irgendwie angeblich einfach das berühmte Wort Geschlechtsverkehr mit der Mutter. Verstehst du, was ich meine? Ich möchte es hier nicht sagen, nicht, dass jetzt hier mein Kanal gleich gekillt wird.
Okay, meinst du das Subjekt oder die Handlung?
Das Subjekt.
Ach, das ist, also das sagt man doch einfach, also hast du dich schon mal mit jemandem aus den USA unterhalten? Das ist quasi, in jedem Satz kommt das vor. Da dann sofort irgendwie jemanden rauszuschmeißen.
Es wär schon ein bisschen, es hieß ja, dass das Wort schon öfter gefallen ist, ohne große Konsequenz.
Vollkommen legitim.
Ja. Naja, wir kommen der Sache nicht auf den Grund. Wir sind jetzt auf jeden Fall beobachten wir die Draymond-Situation, wenn es wirklich 6-Spiele-Sperre würden. Sie könnte es so vertreten, die NBA. Ja, so okay, innerhalb kurzer Zeit nochmal, deswegen gibt's nochmal
ein Spiel mehr.
Bisschen mehr auf die Finger, Draymond. Ja? Aber zum Christmas Game darfst du wieder.
Oder sie sagen, man kann drakonisch nicht ohne Dre schreiben und dann machen sie halt 10 bis 15 Spiele drauf.
Kann natürlich auch sein. Aber Weihnachten ist ja auch so ein bisschen die Zeit der Versöhnung. Und deshalb reicht die NBA Draymond halt auch die Hand und sagt, wie gesagt, dieses eine Spiel mehr und jetzt von unserer Seite aus ist damit alles in Ordnung. Und jetzt belassen wir es dabei.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass du recht hast. Aber wir werden
sehen. Wir sind gespannt. Eigentlich soll es ja heute auch gar nicht um. Wäre schön gewesen, wenn wir gar nicht hätten drüber sprechen müssen. Dann hätten wir drüber sprechen können, dass jetzt Bradley Beal zurück ist, aber Kevin Durant natürlich immer noch mit Knöchelverletzung raus ist. Also wir haben jetzt dann, wie gesagt, ein Viertel der Saison rum. Und die drei kriegen es irgendwie nicht hin, dass sie mal zusammenspielen. Das ist unfassbar eigentlich, ne? Das ist.
Ja, früher oder später werden sie sich mal begegnen in der Kabine.
Noch ist genug Zeit, noch ist es okay, noch ist es egal, mehr oder weniger. Trotzdem, ich bin halt auch gespannt. Also ich würde es halt auch gerne mal sehen. Deshalb ist immer so ein bisschen, wenn man dann checkt und guckt und dann so, okay, heute Devin, morgen Kevin und übermorgen.
Ja, es ist halt eigentlich krass, dass sie diese Situation haben, ja eigentlich keine Kontinuität miteinander haben, weil sie, also wie gesagt, die drei besten Spieler haben noch nie zusammengespielt und auch sonst hat sich da ja relativ viel verändert. Und sie stehen halt trotzdem besser da als die Warriors, die eigentlich ja Kontinuität haben sollten und halt einfach sich ausgerechnet in diesem Jahr, wo sie das erste Mal seit Jahrzehnten eine gute Bank haben, sich entschieden haben, dass ihre Starting Five jetzt scheiße ist.
Sind die Warriors vielleicht die Bulls des Westens? Zu viel Kontinuität?
Das fände ich ein bisschen... ein bisschen hart, hätte ich jetzt mal gesagt.
Findest du?
Ja.
Findest du? Ja, vielleicht ein bisschen.
Ich meine, die Bulls haben jetzt in den letzten Jahren schon echt wesentlich mehr gerissen.
Absolut.
Also unfairer Vergleich.
Auf jeden Fall, ja. Da können die Warriors eigentlich nur verlieren in dem Fall. Aber ja, also Warriors sind echt ein Mysterium. Aber vielleicht ist es einfach der Punkt, dass halt zu viele nicht mehr an das rankommen, was sie, also vor allem zu viele wichtige an das rankommen, was sie schon mal geleistet haben. Und damit das Team, also wie du sagst, die Starting Five einfach nicht mehr so dominant ist. Und es ist halt immer komisch, weil sie ja letztes Jahr einfach noch extrem gut war.
Ja.
Und dann ist halt, aber es kommt ja irgendwann der Punkt, also dieser Kipppunkt sozusagen. Und dann fragst du dich, warum, aber es ist dann halt einfach so. Und es kann sich, ich würde nicht
ausschließen. Bei Draymond kommt der Kipppunkt sogar einmal pro Spiel.
Ja, das ist ein anderer Kipppunkt bei Draymond. Aber ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ob es wirklich da irgendwie einen größeren Trade gibt. Für wen es dann kommt. Also wer dann kommen soll. Und ob es dann was bringt. Hast du eigentlich, ich habe mir mal überlegt, irgendwie ein Paket um Paul und Caruso, wäre das sinnvoll?
Nein, weil sie nicht im gleichen Team spielen. Also du meinst füreinander?
Ja, ja.
Ach so.
ich dachte, das wäre klar, aber okay, ich hätte präzisieren müssen. Also füreinander. Und dann muss man natürlich die Gehälter irgendwie anpassen, weil das natürlich nicht ganz passt. Aber.
Also ich finde es ehrlich gesagt schwierig, dass du die ganze Zeit den besten Spieler der Bulls anbietest wie Sauerbier.
Nein,
Weil sie sagen ja, dass sie den nicht traden wollen. Deswegen
würde ich an ihrer Stelle auch frivol sagen. Ich sag ja nur, es ist so ein bisschen Free Alex bei mir, weil ich halt bei den Bulls geht er nirgendwo hin und er ist halt, also ich bin auch zwiegespalten, weil ich ihn natürlich gerne behalten würde, weil ich glaube so als Culture-Setter ist er jetzt nicht der Schlechteste und er zieht schon auch mit und also ich würde ihn eigentlich ungern abgeben, aber wenn du sagst, du möchtest halt irgendwas machen und dann hatte ich mir halt nur überlegt mal, wie es wäre, diese jungen Spieler mal zu sehen mit einem richtigen Point Guard. Das war so ein bisschen meine Überlegung. Und dann musst du vielleicht noch jemand anderen oben drauflegen, weil eigentlich Caruso natürlich derjenige ist, der mehr bringt. Aber es war nur so ein Gedanke.
Ja, ich weiß nicht, ob das der Gedanke ist, den die Warriors haben, weil sie dadurch nicht größer werden und das Problem mit der Starting Five halt nicht gelöst bekommen. So, damit geben sie halt im Moment ihren, also einen konstanten Bankspieler ab, der ja,
ja, ja, genau,
der einzige, also im Kader ist, der den Ball nicht ständig wegwirft zum Gegner.
Du würdest halt, du würdest körperlich nicht größer werden, aber Kruse spielt ja größer, als er ist.
Ja, also, ich sehe die Probleme im Moment bei den Warriors eigentlich echt woanders. Aber, also klar, ich meine, drum bemühen kann man sich sicherlich, aber die Bulls werden den ja eh nicht abgeben.
Nee, eben, genau, von daher ist es eigentlich egal. Und dann haben sie auch damit haben sie auch irgendwie recht. Ich habe mir nur mal überlegt, ob es nicht auch, wie gesagt, mal sinnvoll wäre, so eine Ordnung bei den Bulls reinzubekommen. Aber ist ja auch egal. Im Grunde sind wir jetzt eigentlich schon wieder viel zu lange unterwegs, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir heute ein hartes Aus haben, ohne dass wir über unser eigentliches Thema gesprochen haben, nämlich die Awards. Zumal wir jetzt auch noch eine kleine Pause einlegen müssen, beziehungsweise einen kleinen Cut machen müssen. Denn bevor wir richtig einsteigen, machen wir etwas Werbung. Ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch Spiele anschauen. Ihr könnt auf einzelne Spiele wetten und dann könnt ihr noch ein bisschen ins Detail gehen. Denn die Buchmacher haben auch Quoten auf einzelne Spieler, Handicaps etc. Und wir haben uns gedacht, wir picken uns jetzt heute mal so das Rematch des In-Season-Tournament-Halbfinales des Ostens raus. Pacers gegen Bucks kommende Nacht. Und natürlich stehen die Point Guards im Fokus. Ist ja klar, weil das ist in dem Fall Dame gegen Halliburton, Duell Nummer 1 gegen Halliburton. Und wir haben einerseits mal Dames Over-Under, was die Punkte angeht, 26,5. Over ist 1,8, Under 1,9. Und dazu, so wird es interessant, Tyrese Halliburton, Kombi-Wette, 27,5 Punkte plus Sieg Indiana Pacers. Und es ist, trotz der Erfahrung der letzten Woche, eine 5,2. Überrascht dich das?
Schon. Also zumal die Pacers auch das erste Spiel gegen die Bucks in dieser Saison gewonnen haben. Das war ja dieses, da hatte Giannis 54 Punkte gemacht. Und es hat trotzdem nicht gereicht, weil es schwierig ist, mit den Pacers mitzurennen, wenn sie gut drauf sind. Also irgendwie ist dieses Matchup, glaube ich, für Indiana nicht so schlecht, wie die Quote es darstellt. Und also wenn man so damit kalkuliert, okay, sie haben eine Chance, das zu gewinnen. Wenn sie die Chance haben wollen, dann wäre es wahrscheinlich gut, wenn Tyrese Halliburton wieder ein ziemlich gutes Spiel macht. Dann finde ich das eigentlich eine einigermaßen attraktive Quote. Gleichzeitig denke ich auch so, Lillard over under ist auch nicht ganz uninteressant, weil er halt im letzten Spiel von Halliburton so ein bisschen verhonepiepelt wurde. Ne? Also wenn du dich dran erinnerst. Mit der Dame-Time-Celebration. Und wenn man weiß, dass Lillard auch jemand ist, der sich an sowas im Zweifel erinnert. Und meistens in dieser Saison, wenn er ein nicht so gutes Spiel hatte, danach ein besseres Spiel hat folgen lassen, dann könnte ich mir schon auch ganz gut vorstellen, dass er die 26,5 übertreffen wird. Zumal wir haben es auch am Montag diskutiert und wir haben es auch davor schon das eine oder andere Mal diskutiert. Die Pacers sind jetzt auch nicht unbedingt ein defensives Bollwerk. Da kann jemand wie Dame, wenn er motiviert ist, schon diese Werte übertreffen, würde ich mal sagen.
Ich denke auch. Zumal, wenn man dann vielleicht noch mehr auf Giannis plus Dame setzt, also in Zusammenarbeit, weil das ist ja so einer der Punkte, wir haben es ja auch bei den Lakers angesprochen, wenn der Korb attackiert wird, tun sich die Pacers schwer und wenn die beiden dann Pick and Roll laufen zum Beispiel, dann musst du halt dein Gift auswählen sozusagen und ich glaube, das könnte die Pacers Defense durchaus vor das ein oder andere Problem stellen und Dame dann die ein oder andere Möglichkeit eröffnen, aber ist ein interessantes Ding, also ist ein cooles Spiel. Ich finde es ganz geil, dass es jetzt so direkt hintereinander wiederkommt. Du hast ja gesagt, so ein bisschen so auf der großen Bühne und Halliburton hat alles Scheinwerfer für Licht aufgesogen und hat dann gleichzeitig eben noch diese Dame-Time-Celebration gehabt. Und dann bin ich jetzt gespannt, wie Lillard reagiert und auch wie Mean Mugging Giannis reagiert. Das ist ja auch noch.
Ne? Ja, ich meine, er hatte ja auch im Halbfinale irgendwie seine 37 oder 39 Punkte, glaube ich, gemacht. Ja. Davor 54, wie gesagt, also für den ist das Matchup auch nicht schlecht. Hier übrigens das Over-Under für Giannis 34,5. 2,7er Quote. Es würde mich jetzt nicht schockieren, wenn er da wieder rüber geht.
Aufs Over?
Ja, ja.
Wir haben ja am Montag bei Patreon ausführlich diskutiert, wie schwer sich die Pacers tun, den Ring zu verteidigen. Und gleichzeitig wissen wir, wie gern der Kollege aus Griechenland in der Zone punktet. Also, ja. das je nach Perspektive passt es nicht so gut zusammen oder halt extrem gut. Also von daher, wir schauen auf kommende Nacht. Ich bin sehr gespannt. Alles, was wir hier sagen, natürlich wie immer ohne Gewähr. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema, zu den Awards. Und dann stellt sich natürlich wie immer die Frage, Ole Freaks, die Frage, die wir in den seltensten Fällen vorab diskutieren. Wo fangen wir an?
lass uns doch direkt bei der dicken Bertha anfangen.
Oh, das ist jetzt auf zwei Ebenen, ne? Ja?
Mindestens.
Ja, mindestens. Die dicke Bertha, der MVP, Nikola Jokic. Trotz seines Ausrasters, möchte ich fast sagen, gegen die Bulls.
Ja, und witzigerweise davor halt wahrscheinlich den beiden ineffizientesten Spielen, die er hatte seit 10 Jahren.
Ein bisschen, ne? Ja.
Ist schon krass. Aber dadurch ist jetzt, ist er nicht mehr 10 Kilometer allen anderen voraus, sondern
nur noch
ein bisschen. Also die Distanz ist schon geschrumpft, würde ich sagen. Ich finde es auch ganz interessant. So Basketball Reference hat ihn jetzt zum Beispiel sogar nur noch auf Platz 2, was die MVP-Odds angeht. Da hat ihn
echt
jetzt Joel Embiid überholt. Sehe ich aber nicht. Also auch wenn
das hast du noch nie gesehen, gell? Also,
habe ich tatsächlich in der Regel nicht so gesehen. Ja. Ich finde Embiid trotzdem, also Embiid spielt seine beste Saison bisher.
Ja.
Ich finde auch, dass er den komplettesten Basketball spielt, den er bisher je hatte. Also das Scoring-Paket, das wissen wir seit Jahren, aber er ist so viel mehr involviert als Playmaker, hilft so viel mehr den anderen. Also das ist für ihn schon auch sehr, sehr gut, dass die Offense einfach dynamischer ist. Und trotzdem, also wenn ich mir jetzt offensiv die beiden angucke, dann ist es halt trotzdem so, die einzige Sache, wo ich mir absolut sicher bin, dass Embiid die besser kann als Jokic, ist Fouls ziehen und Freiwürfe dann auch treffen. Ne? Also da hat er einen klaren Vorteil. Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen mehr Fokus seines Spiels, aber das ist halt auch wirklich ein wichtiger Vorteil. Ne? Also er ist halt eine absolute Freiwurfmaschine und macht dadurch einen großen Teil seiner Punkte. Das hat Jokic nicht so drin. Der ist mehr abhängig von eigentlich schwierigeren Würfen. Das Ding ist nur, dass er die halt auch einfach sehr, sehr gut trifft, auch wenn er jetzt mal zwei. Genau, also er trifft halt unmögliche Würfe auf einem unmöglich hohen Niveau. Ist dazu halt für mich der beste Passer im Sport. Hatte jetzt, ich meine, das ist jetzt 1,5 Wochen her, aber da hat er die Liga bei den totalen Punkten, Rebounds und Assists angeführt, was halt auch einfach abartig ist. Ich glaube, momentan ist er irgendwie immer noch überall in der Top 3. Also, das ist eigentlich, also natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass er halt schon ein paar Spiele mehr hat als manche andere und dass er in der Regel immer spielt, wenn er nicht gerade nach 2 Minuten rausgeschmissen wird, wie gegen die Bulls. Aber ja, irgendwie Jokic hat für mich halt Basketball-offensiv schon so ein bisschen durchgespielt. Und auch wenn da jetzt mal dann vielleicht ein kurzer Hänger mit drin ist, wenn sich das jetzt über 3 Monate bestätigen sollte, dann wird er den Award am Ende nicht gewinnen. Aber ich gehe nicht davon aus, sondern ich gehe eher davon aus, dass das halt ein kurzer Hänger ist und man relativ schnell wieder irgendwie so die normale Version von ihm nehmen oder sehen wird. Und ich glaube auch, dass das halt gerade bei diesen Awards, das ist natürlich auch immer Recency Bias, der da irgendwie mit reinspielt. Und deswegen würde ich jetzt trotzdem dann versuchen, mehr auf die wahrscheinlich 20 übertrieben dominanten Spiele davor zu gucken, statt auf die letzten 2 oder 3, die halt nicht so gut waren.
Ja, absolut. Weil
letztendlich sind die anderen 20 wichtiger und auch repräsentativer, wenn man darauf schaut, was über den Rest der Saison noch passieren wird.
Was machst du so ein bisschen aus den Problemen der Nuggets in den letzten Wochen? Also stehen da jetzt die letzten 10, glaube ich, bei 6-4.
Ja, es ist irgendwie so eine Kombination. Aus einerseits ist das Team halt einfach nicht so tief. So, die Bank ist an manchen Tagen ganz gut und an manchen aber auch nicht so, habe ich das Gefühl. Also es ist halt nicht so, dass man sich da konstant auf Produktion verlassen kann, wie das idealerweise wäre. Gab es aber auch schon öfter. Natürlich hat Murray eine Zeit lang gefehlt. Hat sich ja jetzt, glaube ich, auch schon wieder.
Hat es auch wieder raus, Knöchel.
Schon wieder wehgetan. Also es gab so ein paar Ausfälle. Und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen, also idealerweise sollte es nicht so sein, aber vielleicht ist es dann manchmal auch ein bisschen ein gewisser Trägheitsfaktor. So, also dass man halt weiß, okay, wir haben letztes Jahr den Titel geholt. Wir wissen, wie es läuft. Wir waren auch jetzt hier zu Beginn der Saison das beste Team. Und dass man sich dann vielleicht ein kleines bisschen zu sehr ausruht. Also ich glaube nicht, dass das lange so bleiben wird. Ich glaube auch, dass Michael Malone dafür eigentlich ein ganz guter Trainer ist, weil der ihn halt im Zweifel der dann auch... Der spricht das an, genau. Der lässt das, glaube ich, auch nicht lange durchgehen. Aber im Moment, also in letzter Zeit war das schon dann teilweise ein bisschen zu krasse Abhängigkeit von Jokic. Also dass er halt schon, also ich glaube, so viele Touches hatte er noch nie, seine Usage Rate war auch noch nie höher, idealerweise, oder also die beste Version der Nuggets ist halt eine, wo er natürlich in alles involviert ist, aber auch, wo andere viel machen und viel von
Unterstützung bekommt.
Genau, und also viel von ihm profitieren, und das war bisher halt einfach noch nicht so der Fall, halt auch natürlich, wie gesagt, weil sein bester Mitspieler eine ganze Zeit lang wieder verpasst hat. Ist auch krass, ne? Murray wird wieder nicht All-Star werden, wenn das so weitergeht. Das, also er wird den Status ja. als bester Spieler ohne All-Star-Teilnehmer, ohne All-Star-Teilnahme einfach weiter verteidigen.
Ja, wir vor der Saison haben wir darüber gesprochen, ne? Dass eigentlich so jetzt eigentlich die All-Star-Nominierung mehr oder weniger fällig wäre, vielleicht auch so mit dem Finals-Bonus, das halt, weil er sich ja jetzt dadurch bewiesen hat. Aber ja klar, wenn du mit so einer langen Verletzungspause und dann vielleicht einer kurzen Anlaufphase, keine Ahnung, wie lange er jetzt raus ist oder wie lange er jetzt pausieren muss mit der Knöchelgeschichte. Ja, bin gespannt. Embiid, ich finde es halt schon geil. Ich meine, also Jokic hat ja auch Career-High beim Scoring, aber Liga-Topscorer und dann der Sprung bei den Assists, du hast ja angesprochen, das Playmaking, die Creation für andere hat sich verbessert, aber es hat auch nochmal eine deutliche Steigerung. Das finde ich, also ist klar, ein neuer Coach, der gibt dir natürlich auch nochmal neue Perspektiven, aber ich finde es schon sehr cool, dann irgendwie nochmal in dem Alter, meine aber halt nach so vielen Jahren in der Liga, dann nochmal irgendwie nochmal was Neues zu finden und dann halt ein Team, das jetzt, bei dem man vielleicht vor der Saison eher Probleme vermutet hätte, aufgrund der Harden-Geschichte, auch aufgrund der Tatsache, dass ja das Spiel dadurch komplett ändern muss und dass du am Anfang gar nicht weißt, wer, beziehungsweise du machst was, aber du weißt nicht, wie lange du es so machen kannst und aber wer welche Position genau einnimmt und wie es genau ist. Und sie haben irgendwie eine gute Balance gefunden und Embiid ist da sehr essentiell.
Ist Embiid bei dir Platz 2 oder wo hast du ihn?
Ich habe ihn auf Platz 2, ja.
Darf ich dir noch Shai Gilgeous-Alexander präsentieren?
Den darfst du mir gern präsentieren, weil den hätte ich dann auf 3 gehabt. Aber
ja, okay. Ja, für mich ist das auch einigermaßen klar, dass das die drei Top-Kandidaten bisher sind. Also Jokic auch klar Nummer 1, ja. Wo man Embiid und SGA hat. 2 oder 3, das gibt sich für mich nicht so viel. Also ich glaube, Shai hat halt den Vorteil, dass er neu in der Konversation ist.
Ja.
Ne, im Gegensatz zu Embiid, der halt 2-mal Zweiter, 1-mal Erster war. Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Aber also Shai spielt auch eine unfassbare Saison, finde ich. Also Career Highs bei den Assists, bei den Steals, wo er im Moment die Liga anführt, finde ich auch irgendwie interessant. Mhm. Aber so dieser, was ihn, finde ich, so ein bisschen von einigen der anderen jungen Guards in der Liga abhebt, ist, dass er halt auch defensiv schon Impact haben kann. Ist jetzt nicht der Lockdown-Defender, aber dafür hat OKC ja auch andere.
Muss ja auch nicht, ne? Es reicht ja schon, wenn du sagst, also A, wenn du kein Minusverteidiger bist und B, wenn du dann noch zusätzlichen Impact hast, das ist ja okay. Also
ja.
Wenn du so
ja, und ich würde schon sagen, dass er im Schnitt auch echt eher positiv ist, was ja. das angeht.
Ja.
Dazu auch noch effizienter geworden als letzte Saison, obwohl er nicht so viele Freiwürfe zieht, aber also immer noch relativ viele, aber er trifft halt mittlerweile jeden Mitteldistanzwurf. Das ist schon teilweise ein bisschen spooky, wie er Spiele übernehmen kann. Ja. Insofern würde ich ihn im Moment auf der 2 haben, aber also wie gesagt, da habe ich gegen Embiid auch überhaupt nichts einzuwenden. Ich finde es dann viel komplizierter wenn man das Ballot komplettieren will, weil ja. es gibt halt viel zu viele Kandidaten. Ich kann ja mal sagen, welche ich jetzt am Ende aufgeschrieben habe, aber also man kann auch noch für wahrscheinlich 8 weitere Argumente finden. Ich habe da Tatum und Giannis und beide spielen aber jetzt nicht unbedingt ihre beste Saison.
Ja.
Und dann gibt's halt noch, also jetzt Recency-Bias-mäßig kannst du natürlich LeBron und Halliburton da auch raufpacken. Weiß ich aber nicht, Halliburton spielt halt gar keine Defense. Offensiv ja. natürlich unfassbarer Impact, so, aber defensiv ist er schon relativ großes Minus. Wenn man Sacramento Kings-Spiele sieht, wird einem immer eingeredet, dass De'Aaron Fox auch ein MVP-Kandidat ist, weiß ich aber auch irgendwie noch nicht so richtig, also naja,
Luca?
Booker hat noch nicht genug Spiele.
Nee, Luca.
Ach, Luca. Es gibt eine, also bei Luca, ich find's irgendwie komisch und also das ist jetzt auch keine Neuigkeit bei ihm, aber so diese Impact-Zahlen sind bei ihm immer, also unterwältigend. Wenn ich dir jetzt sagen würde, oder sagen wir so, was meinst du, wie viel das Offensiv-Rating der Mavs, um wie viel besser es ist, wenn Luca auf dem Court steht versus wenn er nicht auf dem Court steht. Was würdest du schätzen?
Nachdem du so einleitest, würde ich sagen, es ist minimal besser.
Und du würdest falsch liegen.
Es ist minimal schlechter.
Du würdest immer noch falsch liegen.
Es ist viel schlechter.
Es ist also laut Clean the Glass sind es 4,3 Punkte schlechter. Also das glaube ich jetzt dann natürlich auch nicht, ne? Also ich glaube nicht, ja. dass Luca ein schlechter Offensivspieler ist oder so, aber es ist schon seit Jahren so, dass irgendwie so diese Boxscore-Produktion, die er hat, die ja immer überwältigend ist, dass die nicht so ganz mit dem übereinstimmt, was dann irgendwie so seine Team-Impact-Zahlen irgendwie reflektieren. Und das wundert mich so ein bisschen. Und gleichzeitig, also wenn ich die Mavs spielen sehe, natürlich sticht es einem total ins Auge, was für ein besonderer, unfassbarer Spieler das ist, weil er halt auch alle paar Sekunden irgendwie eine krasse Aktion drin hat. Aber es gibt halt auch ein paar Sachen, wo man sich einfach schon fragen kann, okay, inwieweit hat das vielleicht einen nicht so positiven Einfluss? Also einerseits halt so das Schimpfen, die Körpersprache, auch wenn die Sachen teilweise ein bisschen besser geworden sind diese Saison. Also ich würde ihn da jetzt auch nicht irgendwie komplett verteufeln oder so, aber damit ist er vielleicht manchmal ein bisschen Hindernis. Auch diese heliozentrische Spielweise ist halt, weiß ich nicht, immer, ob das immer so überragend ist für ein Team als Ganzes. Und deswegen, ich tue mir irgendwie schwer im Moment damit, ihn dann da zumindest weiter nach oben reinzupacken. Ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, ihn da irgendwie auf 4 oder 5 zu packen. Aber irgendwie dachte ich mir, wenn ich es jetzt mit Tatum und Giannis vergleiche, die haben bessere Impact-Zahlen und sie spielen natürlich beide auch viel bessere Defense.
So, das ist ein Punkt. Defense gebe ich dir. Ich weiß nicht, aber vielleicht ist Luca auch ein Spieler, den gerade diese Impact-Zahlen vielleicht auch gar nicht so gut erfassen können. Also auch, weil es ist halt durch dieses, du hast ja das Heliozentrische angesprochen, durch die Art und Weise, wie er eine Offense lenkt. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir jetzt eine Saison haben wie letztes Jahr, in der es nicht gut läuft, dann kannst du natürlich, dann komme ich da irgendwie mit. Aber wenn du, ich meine, die Mavs stehen jetzt bei 15-8, auf Platz 3 im Westen.
Kriegen aber dieses Jahr auch viel von der Bank, muss man sagen.
Ja, genau. Es ist, jetzt nicht so, dass Luca alles alleine macht. Aber wenn das Team performt, insgesamt, und die Offense, wenn dieser Spieler auf dem Feld ist, zu 99,9%, nein, aber zu einem sehr, sehr großen Teil über diesen einen Spieler läuft und dieser eine Spieler dann noch zu den besten Scorern der Liga gehört, fast 50% aus dem Feld trifft, fast 40% von draußen trifft, 8,5 Assists verteilt, ich stelle jetzt nicht die Zahlen in Frage, aber dann frage ich mich, ob da halt noch mehr dabei ist, ob dann irgendwie zu der ganzen Geschichte noch mehr gehört und ob dann halt die Zahlen einfach nicht alles verraten können, in dem Fall einfach, weil es vielleicht ein speziellerer Fall ist. Also das kann ich jetzt durch nichts belegen natürlich, ist einfach nur eine Frage, die ich mir stelle und ob dann halt einfach noch ein bisschen mehr dazugehört. Weil irgendwie, die Mavs stehen für mich, also so wie die Mavs dastehen, ist halt, da muss Luca ja einen riesen Anteil daran haben, einfach weil er ja so viel macht.
Ja, irgendwie schon. Ich muss auch gestehen, ich werde da auch nicht schlau draus, so richtig. Es gab jetzt vor kurzem auch bei Thinking Basketball eine Folge darüber, wo sie eigentlich fast die ganze Zeit über das Thema gesprochen haben. Und hundertprozentig schlau geworden bin ich daraus auch nicht und sie, glaube ich, auch nicht. Weil es halt einfach ein bisschen weird ist. Es entspricht irgendwie nicht dem, was man sieht, habe ich das Gefühl. Aber normalerweise ist es halt so, gerade bei den offensiven Göttern ist es in der Regel dann schon einigermaßen sichtbar, was für
Jokic zum Beispiel ist,
die haben. Ja, aber auch, also auch bei allen anderen, also keine Ahnung, auch ein Shay, die Offense mit dem ist brutal. Die von, also mit LeBron war schon immer brutal, die von Curry war schon immer brutal. Und wir reden ja über Luca immer als.
Mit Isaiah Joe ist auch brutal.
Ja, genau. Aber wir reden ja über Luca immer in dieser Sphäre. Und also laut dem Boxscore ist er ja auch auf jeden Fall in dieser Sphäre. Also da gibt es ja gar keine Diskussion drüber. Und deswegen frage ich mich halt immer, warum das nicht so konstant reflektiert wird von diesen anderen Zahlen.
Die müssen wir irgendwie nachgehen, weil es ist ja tatsächlich irgendwie, es ist ja ein totaler Ausschlag. Also kann man das irgendwie rausfinden. Das fänd ich wirklich interessant.
Lass uns das mal als quasi Bandwagon-Format vielleicht mal angehen. Oder einfach nur den Luca-Wagon. Er ist sowieso breit genug, um uns beide zu tragen.
Zu ziehen. Und unsere ganzen Familien, beide Familien kann der tragen, der Mann.
Ja. Das wird natürlich dazu führen, dass du dein Hate-Watch-Team dir reinziehen musst, aber
das ist im Sinne der Wissenschaft. Im Sinne der Wissenschaft bin ich bei allem dabei. Das müssen wir machen.
Jetzt müssen wir uns aber weiter bewegen, deswegen müssen wir noch deine Top 5 sagen.
Genau, ich wollte noch ganz kurz zu Shay, um da nochmal ganz kurz, weil ich letztens den Gedanken, was ich bei ihm einfach total geil finde. Er spielt wie ein Lefty. Wirft aber mit rechts. Und vielleicht ist das einer der, also für mich, also nicht objektiv, aber es sieht für mich immer, für mich war es so, wenn ich ihn mal so am Rande gesehen habe, habe ich ihn immer als Lefty abgespeichert. Und dann, er wirft er mit rechts. Und vielleicht ist das genau einer der Punkte, was ihn so schwer zu packen macht.
Warum er so eine Forelle ist.
Der wirft doch mit rechts.
Sein Bewegungsprofil ist sehr eigen, da hast du recht. Also es wirkt schon irgendwie anders als bei anderen Menschen.
Bei allen anderen. Und dass er halt, finde ich auch noch einen krassen Punkt, einfach, dass er die 5 meisten Punkte in der Zone macht. Und ansonsten, also vor ihm stehen dann Giannis, Zion, Jokic und Davis.
Ja.
Und dann Shay. Also es ist schon sehr geil irgendwie.
Ja, und er ist also der konstanteste Driver seit Jahren in der Liga.
Ja.
Und halt mittlerweile auch noch eine absolute Maschine aus der Mitteldistanz. Also schon auch ganz gut.
Ja, absolut. Meine Top 5, ich hatte Luca tatsächlich da noch drin und Tatum.
Ja, okay.
Bei mir ist dann Giannis rausgerutscht gewesen.
Weil die Bucks dich ankotzen.
Ja, aber irgendwie ist es, die Bucks sind irgendwie für mich, also wahrscheinlich ist es, oder was heißt wahrscheinlich, es ist ein rein subjektiver Eindruck, dass das alles irgendwie noch ein bisschen holpert. Und bei Giannis, manchmal habe ich auch so, wenn ich ihn so spielen sehe, habe ich immer das Gefühl, es holpert noch ein bisschen. Natürlich ist es unfassbar gut. Also das ist einfach nur so ein persönlicher Eindruck. Deshalb.
Ich glaube auch nicht, dass Giannis dieses Jahr eine Chance hat, in der Top 3 zu landen, wenn es so weitergeht. Einfach weil gemessen an seinen Standards ist es einfach keine überdurchschnittliche Saison. Und
ja.
Also es ist trotzdem eine verdammt gute Saison. Und er ist, glaube ich, sogar, also aus dem Feld ist er sogar effizienter, als er es jemals war.
Ja,
macht über 30
weil er in der Zone halt einfach komplett dominiert. Also das ist
ja, aber das hat er ja schon immer getan.
Ja, aber ich finde es noch, also ja.
Also, aber irgendwie so, man fühlt den Impact nicht ganz so krass, wie man es jetzt erwarten würde. Und gerade defensiv finde ich, also da merkt man halt schon, dass die Bucks als Team einfach noch nicht so wahnsinnig gut
sind. Passt noch nicht so richtig.
Ja. Und da, also sowohl ihm als auch Lopez fehlt halt natürlich auch diese Point-of-Attack-Defense vorher, um dann den Impact zu haben, den sie haben wollen. So, da fehlt einfach eine wesentliche Komponente und darunter leidet dann auch sein defensiver Impact, würde ich sagen. Deswegen, es ist keine, also ich habe ihn auch dann am Ende mit einem Fragezeichen auf die 5 gesetzt, aber genau wie Tatum auf der 4. Weil, also Tatums Zahlen sind auch zurückgegangen und ich glaube auch, dass sein Team zu gut ist, um am Ende in die Top 3 zu kommen,
ja,
wahrscheinlich.
Ja.
Weil, ja, Currys Team wiederum ist zu schlecht. Seine individuellen Zahlen sind auch gut,
sehr gut,
aber egal, machen wir mal einen anderen.
Edwards rutscht vielleicht irgendwann noch rein, wobei im Netz, also war
es. Aber Edwards Zahlen sind einfach nicht gut
gewesen. Sie sind auch rückläufig in letzter Zeit gewesen. Also er hat ja mal so eine Hochphase, aber dann war es, ich meine, er hat überall Career Highs aufgelegt. Und jetzt ist es gerade so ein bisschen.
Macht er, glaube ich, auch immer noch, aber also der ist auch in seiner vierten Saison, der sollte auch überall Career Highs auflegen, meiner Meinung nach.
Optimalfall.
Und nee, aber bei den Punkten ist es sogar zurückgegangen.
Ja, das ist zurückgegangen. Da war er auf Kurs Career High und ist jetzt, er hat ja gut dieses eine Spiel gegen Memphis, glaube ich, wo er nach 4 Minuten raus ist.
Ja.
Weil er eben
gemerkt
damit
und gegen. Ich glaube, Hüftprobleme hat er.
Ja, genau. Und das ist ja schon gegen OKC passiert Ende November und da hat er dann aber noch weitergespielt, war dann aber nicht mehr. Also es war so ein bisschen, ja, das ist halt im ersten Saisonviertel macht halt so ein 5-Spiele-Stretch, macht natürlich schon einiges aus dann irgendwie.
Ja. Also ich finde Edwards super, aber ich finde, in der MVP-Konversation hat er eigentlich nichts zu suchen.
Ich sage, dass er eventuell mal schauen, wie die Saison noch läuft. Also wenn wenn er wieder so an die ersten 3 Wochen irgendwie anknüpfen kann.
Ja, und ich meine, wenn die Wolves Erster werden im Westen und dann denkt man, irgendwie müssen wir es geben und Gobert mögen wir nicht, der kriegt aber schon Defensive Player of the Year und Edwards, den finden wir alle mega cool. Dann vielleicht, aber ich meine, Phoenix ist vor ein paar Jahren auch mit dem Westen davon gerannt und Booker hatte keine ernsthafte Chance, MVP zu werden, weil einfach andere Leute statistisch einen viel, viel größeren Impact haben. Und das wird bei Edwards auch so sein, glaube ich.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und dann hast du keine, genau. Also Phoenix, apropos, mal gespannt, wie es bei Booker noch aussieht, weil.
Ja, wenn er mehr spielt, dann hat er.
Wenn er mehr spielt, also, kann er da schon reinrutschen. Und dieser Durant ist ja auch nicht schlecht unterwegs, wenn er mal spielt.
Ja, die werden sich natürlich die Stimmen wegnehmen.
Ja, genau. Genau. Dann, weil du ihn schon angesprochen hast, Defensive Player of the Year vielleicht. Wird es auf jeden Fall Gobert? Oder muss es einfach, oder, und das ist nämlich mal die Frage, die ich mir gestellt habe, muss es einfach auch jetzt irgendwann mal Anthony Davis werden, der immerhin 22 von 23 Spielen gemacht hat?
Ja, das Problem ist, dass er, also, ich würde sagen, wir haben es jetzt auch im In-Season-Tournament gesehen, dass Anthony Davis den das höchste Single-Game-Ceiling hat, was Defense angeht. Und also, naja, an manchen Tagen, wenn er dann 40-20 macht, vielleicht sogar auch offensiv. Also der kann schon ziemlich krasse Spiele abreißen, aber er macht das einfach nicht so regelmäßig. Also in den Playoffs häufiger, aber in der Regular Season kann man, also natürlich als Rim Protector hat er auf jeden Fall hat er immer einen Impact, aber es ist jetzt bei weitem nicht immer so krass, wie das da jetzt war. Und ich würde sagen, also für mich ist er der beste Verteidiger der Liga. Deswegen würde ich irgendwie gerne sagen,
aber das meine ich, ist es.
Aber so Day-to-Day hat einfach Gobert einen größeren Impact. Und eigentlich hat auch Bam Adebayo Day-to-Day, glaube ich, einen größeren Impact, als das Davis in dieser Saison hat. Es sind halt diese einzelnen kranken Ausreißer, die so massiv sind und wo man dann am Ende sagen kann, ja gut, aber das ist nur halt, ich weiß nicht, beim MVP gehst du normalerweise ja auch nicht so vor, wer hatte die geilsten Einzelspiele, sondern eher, wer hat über die Saison am konstantesten immer abgeliefert. Und da würde ich schon sagen, auch wenn es mir irgendwie Bauchschmerzen bereitet, ist es schon eher Gobert. Ich versuche aber mir noch das zurechtzudrehen, dass ich entweder Bam oder Davis den Award am Ende gebe.
Ich frage mich halt nur, ob das halt dann eben irgendwann so dieser, also so eine Art Career Award wird, weißt du? Dass du dann sagst, okay, eben, er hat das höchste Ceiling, er ist, wenn es darauf ankommt, ist er vielleicht sogar der beste Verteidiger, einfach weil sein Impact so groß ist, einfach weil er auch halbwegs nach draußen switchen kann und weil er halt einfach, also man in dem Spiel wie jetzt gegen die Pacers einfach sieht, welchen Impact er halt einfach hat, wenn er nur halbwegs in der Nähe ist, also auf den Abschluss gegnerischer Spieler. Und bei Gobert ist es sicherlich ähnlich, auch wenn wir ja wissen, dass viele gerne den Dank über Gobert versuchen. Und deshalb war es halt für mich die Frage, ob er halt dann irgendwann fällig ist, zumal ja die Lakers Defense auch sehr, sehr gut ist. Die Wolves haben die beste, ja. Die Lakers Defense ist auch sehr, sehr gut. Und da gibt es natürlich auch noch andere Leute, die da zu beitragen. Davis ist aber halt schon der zentrale Spieler oder das Fundament dieser ganzen Geschichte. Einfach weil man halt weiß, okay, da hinten ist noch irgendwo Davis oder da rechts ist noch irgendwo Davis oder da, weil Davis halt tendenziell überall sein kann. Und dann frage ich mich halt, ob das nicht, ich meine, Gobert war jetzt die letzten zwei Jahre raus, deswegen geht es jetzt nicht um Voter Fatigue, aber er hat schon oft gewonnen und Davis noch nicht. Und wenn Davis dann dieses Jahr, so wie es jetzt eben ist, die Spiele zusammenbekommt, also einfach genug auf dem Parkett steht und die Lakers dann viele Spiele auch auf Basis ihrer Defense gewinnen, weil die Offense ja teilweise hakt, dass man dann sagt, okay, wir wissen einfach, wie gut er ist und deshalb kriegt er den Award. Ich weiß, also ich bin mir selber unschlüssig, weil eben Gobert ist der Grund, weshalb Minnesota die beste, also das, auch das Fundament, weshalb Minnesota die beste Defense der Liga hat. Da ist natürlich ein McDaniels, der teilweise auch ausgefallen ist, da ist ein Edwards, aber auch dank Gobert funktioniert das, also dank Goberts Defense funktioniert es ja auch mit Towns nebendran. Und das sind genauso Faktoren, die da mit einfließen. Ich glaube, ich persönlich, weil ich einfach so teilweise wirklich fasziniert von Davis Defense bin, würde dann tatsächlich dazu tendieren, ihm den Award zu geben, wenn er dann 65 Spiele macht oder so.
Ja.
Am Ende. Also
ich hätte damit überhaupt kein Problem. Also fände ich gut. Im Moment bin ich noch nicht an dem Punkt, aber also meine Meinung ist halt auch, dass er ein besserer Verteidiger ist als Gobert in Wirklichkeit. Also weil es halt gegen, mit ihm kannst du einen defensiven Gameplan in jedem Spiel ändern, je nach ja. Matchup. Und das kannst du mit Gobert halt nicht in der Form.
Ja.
Und das ist, also gerade wenn es dann Richtung Playoffs geht, ist es halt einfach wertvoller als ich bin elitär in Sachen Rim Protection und da ist Gobert der Beste. Aber es gibt auch Matchups, die ein bisschen schwieriger für mich sind.
Ne, aber
gibt's bei Davis gefühlt nicht. Also, oder sehr, sehr wenige. Gibt's, glaube ich, wirklich nicht. Also, man hat es ja gegen die Pacers gesehen, die eigentlich echt sehr, sehr große Herausforderungen darstellen für, gerade für Bigs. Aber er kann da halt dann trappen. Er kann vorne mit sein. Er ist schnell genug wieder am eigenen Korb. Er hat halt so eine Beweglichkeit und dabei noch die Kraft, dass er, also die einzigen Matchups, die für ihn ein bisschen schwierig sind, sind halt Leute wie Jokic, aber die gibt's auch nicht so oft und Jokic ist für jeden Spieler schwierig.
Ja.
Ja. Also das ist halt so einer der wenigen Leute, die noch ein bisschen schwerer sind, noch ein bisschen kräftiger sind als er. Das ist dann halt ein Problem, aber alles andere, ich meine, wir haben es in der Bubble auch beispielsweise bei dem Playoff-Run gesehen, dass Davis, er kam auch gegen den Microball der Rockets wunderbar zurecht, die überhaupt keine Picks drauf hatten. Da war er teilweise der Verteidiger von Russell Westbrook, ne? Also er ist jetzt seitdem natürlich auch schon wieder ein bisschen älter, vielleicht einen kleinen Schritt langsamer geworden, aber ich glaube trotzdem, dass, wie gesagt, den größten Single-Game-Impact hat er. Ja. Deswegen würde es mich am Ende auch nicht stören, wenn er das Ding gewinnen würde. Im Moment bin ich einfach nur noch nicht an dem Punkt.
Ja, ich bin gespannt. Hast du übrigens ganz kurz dieses Interview mit Halliburton gehört, wo er so ein bisschen über die quasi über die Tiefenschärfe oder darüber gesprochen hat, wie es halt einfach ist, wenn du Zuschauer im Rücken hast, hinterm Feld, also verglichen mit deiner Trainingshalle und dass es halt nicht jeder dann sozusagen auch die richtige Perspektive hat. Und da muss ich dann an Davis denken, weil er ja in der Bubble und Halliburton hat eben auch von der Bubble gesprochen, dann hat dass das auch einer der Gründe ist, weshalb so viele, haben wir auch mal damals irgendwie ein bisschen diskutiert, aber dass das einer der Gründe war, weshalb die Quoten so hoch gingen. Oder nee, Paul George hat es dann, es war bei Paul George im Podcast, Paul George hat es dann gesagt, so dass das ja auch einer der Gründe war und fand ich ganz interessant, weil Davis ja so, weiß ich nicht, Posterman dieser ganzen Geschichte ist. Also in der Bubble halt hat er einen Jumper und seither warten wir auf den Jumper. Vielleicht ist es, habe ich dann gedacht, okay, vielleicht ist es halt einfach in einer vollen Halle für ihn einfach schwieriger.
Vielleicht.
Hat mit der Defense nichts zu tun, weil die auch in der vollsten der vollen Hallen sensationell sein kann. Vor allem dann eigentlich.
Das stimmt. Ich möchte noch 3 Shoutouts verteilen und dann müssen wir weitermachen.
Ja.
Und zwar noch die Guard-Fraktion. Jalen Suggs, für mich ein legitimer Kandidat, wenn Orlando weiter die drittbeste Defense der Liga hat.
Der Defense momentan. Die Liga,
ja. Der Defense die Liga.
Ja.
Caruso natürlich.
Immer.
Derek White, natürlich.
Natürlich.
Drew Holiday, natürlich.
Ja, natürlich.
Aber Boston hat da auch das
Problem. Christoph Porzingis,
zu,
natürlich.
Zu viele Leute nehmen sich gegenseitig da die Stimmen weg, deswegen wird keiner von denen Defensive Player auf die hier werden. Aber
Caruso muss auch mal irgendwie, ja, aber ich glaube halt, ja, ist schwer.
Ja, das ist eher, also ich meine, dafür gibt es ja auch All-Defensive-Teams.
Ja.
Aber also Caruso, so geil er ist, hat in seinen 25 Minuten auf dem Court nicht.
Er spielt halt weniger, ja. Der Impact insgesamt.
Haben. Der beste Verteidiger Minute pro Minute ist Jonathan Isaac, aber der spielt halt einfach nur 13 Minuten pro Spiel.
Ja, dann kannst du.
Naja. Machen wir weiter.
Sixth Man. Cole Anthony?
Habe ich da auch stehen. Ich würde noch lieber einfach den Benchmob Award verteilen, weil es bei den Magic für mich nicht nur er ist, sondern auch Mo Wagner, Joe Ingles, Gary Harris, Jonathan Isaac. Also die kriegen halt in jedem Spiel echt viel von ihrer Bank so im Allgemeinen, aber und haben für mich die beste Bank der Liga. Aber wenn man es auf einen runterbricht, dann ist es Cole Anthony. Und ich würde schon auch sagen, dass er einigermaßen deutlich der beste Bankspieler von ihnen ist.
Ja, also genau, gerade auch für ein Team, das ja oft nach Offense sucht, wenn du da halt jemanden hast von der Bank, der relativ verlässlich seinen Dreier trifft mit gut 37%, die 15 Punkte gibt, der auf mehrere Arten scoren kann, der nicht auf sein Shooting angewiesen ist, sondern auch mal in die Zone kommen kann, auch einen Floater im Repertoire hat. Ich glaube, dann hast du halt, genau, es ist halt, er gibt den Magic halt genau das, was sie brauchen, was ihnen vielleicht sonst so ein bisschen auch fehlt, mit Abstrichen. Die anderen natürlich genauso, aber ich finde das. Und es ist halt natürlich, der Scorer von der Bank ist halt auch einfach der Prototyp des Sixth Man, also von daher.
Ja. Passend auch zu meiner Liste, merke ich gerade. Ich habe einen Top 5. Isaiah Joe wäre meine zweite Wahl.
Absolut.
Wie du schon gesagt hast, plus minus Gott.
Ja.
Was halt auch verständlich ist, weil, hey, wenn du den besten Driver der Liga hast, wie wäre es, wenn du ihn mit Shooting umgibst?
Ja. Wenn dieser Typ, der 44% von draußen trifft, dann da an dieser Seite steht. Und genau.
Ja. Und drauf lötet wie ein junger Gott.
Ja.
Naja, das ist Isaiah Joe. Tim Hardaway Jr. wäre Nummer 3, ist, glaube ich, im Moment. Eventuell sogar der beste Scorer unter allen Bankspielern, weiß ich gerade gar nicht, ob das genau stimmt, aber wobei, vielleicht hat ihn jetzt Bogdanovic auch überholt.
Mit seinem 40-Piece.
Dann habe ich noch Malik Monk und Austin Reeves da stehen.
Ja.
Aber Bogdanovic, den ich gerade schon genannt habe, eigentlich gehört der natürlich auch irgendwie da mit hin.
Wen?
Bogdanovic.
Ja. Stimmt. Eine illustre Liste.
Wobei, ja, naja, Bogdanovic, dem kommt man eigentlich gar nicht vorbei. Wenn ich mir jetzt die Zahlen nochmal angucke, ich habe ihm Unrecht getan. 17 Punkte, 46% aus dem Feld, 40% von der Dreilinie, 94% von der Freiwurflinie, also eigentlich schon
so
ziemlich das, was man von Bogdanovic sehen möchte.
Ja.
Okay, dann muss er darauf. Dann, ich sortiere den jetzt einfach mal auf Platz 3 ein und kicke Austin Reeves, der noch nicht ganz so konstant ist einfach. Auch wenn er am Ende wahrscheinlich den Award gewinnt, weil er bei den Lakers spielt.
Ja, man muss, ich meine, bei den Hawks mit brutalen 9 von 13 ist halt auch so, der Teamerfolg jetzt noch nicht ganz so, nicht ganz so gegeben.
Das stimmt.
Ja. Most Improved?
Ja. Tyrese Maxey?
Oder Tyrese Halliburton?
Nee. Tyrese Halliburton war letzte Saison schon richtig gut.
Ja, aber hat er sich, also die Steigerung ist halt schon krass.
Ja, aber sie finde ich nicht so krass. Also ich meine, ja, also sie ist natürlich also schon durchaus sehr groß, aber er war letzte Saison bei Platz 2 bei den Assists. Macht jetzt knapp 2 mehr. Punkte hat er natürlich krass gesteigert. Und er ist auch effizienter. Also wie gesagt, er spielt eine super
Saison.
Aber bei Tyrese Maxey hat sich halt die Rolle verändert und er ist überragend in einer neuen Rolle.
Es das ist halt
für mich ein größerer Sprung.
Es ist so ein bisschen so eine Grundsatzfrage. Ist quasi der Spieler, der das Gleiche macht wie letztes Jahr, genau, also im Endeffekt halt Playmaker ist, wobei er ja auch eigentlich noch mehr Scorer ist, der einfach seine Effizienz extrem nach oben geschraubt hat. Ich finde es halt krass, weil Halliburton ist an 58 Punkten beteiligt pro Spiel. Das ist schon eine Menge.
Ja, also Tyrese Maxey ist, ich meine, Tyrese Halliburton ist einer der 5 besten Offensivspieler der Liga.
Ja,
und er war letzte Saison wahrscheinlich auch schon in der Top 10.
Ja, aber der Sprung so in diese Elite ist schon krass. Also was er durch seine Assists generiert, also durch seine Assists, ich hab ein paar Zahlen heute mitgebracht.
Ich merke das, einmal im Leben vorbereitet.
Ja, das ist schön. Ich fühle total gut. Aber fast 32 Punkte durch seine Assists allein. Also das ist schon, ich find's schon brutal. Also und ich bin mir selber nicht sicher. Keine Ahnung, vielleicht gibt's auch einfach mal einen Co-Most Improved Player Award, weil was du zu Maxey sagst, ist ja genauso. Also natürlich kannst du dann sagen am Ende, ja gut, er hat halt mehr Volumen sozusagen. Gleichzeitig ist halt seine Effizienz nicht eingebrochen groß. Also ich meine, trifft 40% von der Dreierlinie, 47% aus dem Feld, spielt auch 6,7 Assists, auch nochmal deutliche Steigerung, hat nur 1,4 Turnover dazu. Und wie du sagst, er hat eine neue Rolle. Und halt das, es ist jetzt nicht einfach nur Volumen steigern, du warst jetzt vielleicht, keine Ahnung, du warst der Scorer und du hast immer noch einen Point Guard an deiner Seite und jetzt hast du einfach mehr Würfe, sondern der Point Guard ist weggebrochen, sozusagen. Und du musst in diese neue Rolle, du musst sowohl scoren als auch den Ball verteilen und du machst es mit einer extremen Effizienz. Du, wie gesagt, du schmeißt den Ball nicht viel weg, was ich dann in dem Fall schon krass finde, gerade auch noch dazu bei so einem schnellen Spieler.
Das finde ich bei beiden.
Also finde ich bei beiden auf jeden Fall. Ne?
Beide überhaupt nicht Turnover anfällig.
Ja. Und dann finde ich, ich tue mich total, total schwer, da irgendwie, da jetzt das Ding, es ist, wer auch immer ihn gewinnt ihn zurecht.
Ich habe Halliburton übrigens auf Platz 3, was das angeht.
Kobe White an 1 oder was? Krass.
Nein, Alperen Şengün.
Ja.
Wie gesagt, also,
ist deine, ich meine,
Halliburton ist auf jeden Fall der beste Spieler, über den wir hier sprechen. Halliburton ist auch auf jeden Fall besser als Tyrese Maxey, aber das ist für mich was anderes als.
Nein, genau. Es geht jetzt auch gar nicht darum, wer jetzt den größeren Impact hat, weil das ist ja nicht der Award, sondern aber einfach so dieser, ich finde diesen, ich weiß nicht, den Sprung zum Superstar finde ich schon, also und das bei so einer Effizienz und so einen, bei diesem Impact, den er hat, ja, da finde ich, aber
reicht auf jeden Fall für Platz 3.
Oder mindestens mal 2. Aber du, gut, als alter Şengün-Stan musst du ihn natürlich mit rein. Also.
Ja, bei Şengün hat sich halt schon auch wirklich
sehr
viel verändert. Also einerseits läuft halt die Offense primär über ihn und andererseits ist er jetzt defensiv halt nicht mehr einfach. Die Rockets haben immer noch die zweitbeste Defense der Liga.
Ja.
Natürlich liegt das nicht primär an ihm, aber also es könnte nicht funktionieren, wenn er nicht seine Rolle da drin erfüllen würde. Er ist immer noch der Big Man, so der Designierte. Wenn der ein komplettes Minus einfach nur ist, wie er es über die letzten Jahre war, dann haben die auf keinen Fall die zweitbeste Defense. Also das ist schon signifikant. Und er hat auch seine Counting Stats natürlich alle verbessert, ist offensiv halt einfach auch wirklich ein Spieler mit einem sehr, sehr großen Impact. Also das sind für mich die großen drei irgendwie. Aber wie gesagt, ich weiß, bei Halliburton war meine Meinung schon extrem hoch. Vielleicht auch ein bisschen höher als bei manch anderem, weshalb ich den Sprung zwar natürlich auch wahrnehme, aber nicht ganz so crazy sehe wie manche anderen, weil ich irgendwie dachte, so, der ist auch schon auf einem ziemlich guten Weg dorthin, aber ja, deswegen, das ist so meine Top 3. Dann noch kurze Shoutouts. Jalen Johnson, bevor er sich verletzt hat, echt sehr, sehr große Verbesserung und auch Max Strus und derjenige, der ihn jetzt wieder ersetzt hat, also die beiden sind ja eh miteinander verbunden, aber Max Strus und Duncan Robinson. Zwei Leute, die Robin, am Ende nicht gewinnen werden, weil sie auch nicht spannend genug sind, aber die haben ihr Spiel jeweils transformiert bzw. erweitert mit mehr Driving, mehr Passing und so. Also Strus bringt bei den Cavs, finde ich, schon echt relativ viel mit ein, macht auch mehr Punkte, als er je gemacht hat. Robinson halt, also gerade so diese, wir hatten ja irgendwann in den letzten 1-2 Jahren haben wir mal irgendwie den Joke gemacht, weil er irgendwie 2 Drives in einem Spiel ausgepackt hat, dass er der neue Corey Maggette ist. Ja. Slasher-Dude. Jetzt auf einmal ist er regelmäßig Slasher. Ja. So, also vielleicht waren wir einfach nur unsere Zeit voraus.
Wie so oft.
Ne? Also die haben zumindest Erwähnung verdient, würde ich mal sagen. Absolut. Auch wenn sie es am Ende nicht gewinnen werden. Hattest du sonst noch irgendjemanden, der noch genannt werden muss?
Nee, wie gesagt, Kobe White kommt noch so ein bisschen für mich mit rein. Also aufgrund des letzten Stretches. oder der letzten Wochen, also der Saisonstart war, wie gesagt, etwas holprig, aber so der ist gerade so ein bisschen der große Lichtblick bei den Bulls. Das reicht mir schon. Ja. Das, und wie gesagt, also die Effizienz, ich meine, aus dem so Abschluss am Ring und so, also seine Quoten von draußen sind in letzter Zeit besser als die insgesamt. Also man, da sieht man schon, dass der Zweier jetzt nicht unbedingt so gut ist, aber von draußen ist schon richtig gut. Und halt auch, ja, dass er halt trotzdem den Drive drin hat und damit auch der Einzige ist ja so ein bisschen Rim-Pressure irgendwie ausstrahlt, der Bulls. Passt so ein bisschen mit rein.
Ja, finde ich auch vertretbar.
Rookie?
Chat.
Also für mich. Habe ich auch.
Für mich auch klar.
Wie, ich meine, es ist natürlich, auch da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Grundsatzding, aber also Chat, die Effizienzwerte, sein Spiel, er ist einer der besten Spieler des zweitbesten Teams im Westen. Und ich glaube, das ist halt so auch so ein bisschen mein Totschlagargument dann am Ende, weil er hat nicht nur die besseren Spieler an seiner Seite, sondern er hat selber auch einen Impact. Also er ist auch, wenn du jetzt argumentieren willst, zum Beispiel, weiß nicht, bei Shea oder so, dann, und du sagst, Shea hat extrem gute Spieler an seiner Seite, dann zählst du da auch Chat auf. Weißt du, wie ich meine?
Also er ist der zweitbeste Spieler von OKC. Also er wäre für mich der zweite All-Star für die Thunder stand jetzt.
Genau, und er geht da jetzt nicht unter, er ist jetzt keine Randnotiz und trifft von draußen, bringt halt auch so ein bisschen das mit, was man Wemby nachgesagt hat. Wemby ist halt, du hast ja schon gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist maximal hoch bei hier. Ja. Ohne Point Guard, ohne Shooting. Seine Usage ist extrem hoch. Ich habe auch gesehen, seine Usage ist höher als die von LeBron und Lillard.
Zu Recht.
Und deshalb ist es halt, kann die Effizienz nicht so sein. Die Spurs, wie gesagt, es ist, Vassell war verletzt. Die Spurs sind einfach nicht gut und damit hat er es einfach so ein bisschen schwerer. Aber ich würde dann am Ende so aufgrund der großen Rolle bei einem sehr, sehr, sehr guten Team auch auf Chat gehen.
Ja, also ich finde, das muss so sein. Der spielt eines der besten Rookie-Jahre der letzten Jahre.
Seit zwei Jahren, ja.
Der hat schon einen krass großen Impact. Und ich finde Wemby, also meine Meinung von dem ist kein bisschen schlechter geworden irgendwie durch das, was da im Moment bei den Spurs passiert. So individuell ist das immer wieder echt krass. Also ich finde es auch, der hatte halt allein so, bei Basketball Reference kann man ja immer so die letzten fünf Spiele sehen, ne? So alles Double-Doubles. In vier dieser fünf Spiele hatte er mindestens vier Blocks. So, zweimal über 18 Rebounds. Also, der hat ja schon für sich irgendwie, der macht ja schon krasse Sachen. Haben jetzt irgendwie, haben sie 17 in Folge verloren? Da kannst nicht darüber reden, dass jemand einen Award verdient hat. Eigentlich. Also wenn es andere gute Kandidaten gibt.
Bei einem Rookie kann es dann schon trotzdem mal irgendwie gehen, wenn du trotzdem viel besser bist, weil es ja oft so ist, dass alle Teams nicht wahnsinnig gut sind. Aber wenn natürlich dann, wie gesagt, einer bei einem der besten Teams der Liga spielt, dann wird es halt schwierig. Und dann halt eben noch eine große Rolle hat. Also
oder dein Hauptkonkurrent halt einfach spielt wie ein All-Star.
Ja, so. Genau. Jetzt, weil ich bei Rookies immer wenig Ahnung habe, wen hast denn du noch drin?
Also auf Platz 3 Jaime Jaquez-Junior.
Ja, Jaime.
Selbstverständlich. Also ja. Ich liebe ihn auch ein bisschen, das weißt du, aber.
Ich auch. Und bei mir ist es ja noch mal ein Stück krasser, weil die Schwelle.
Ja, Rookie
und dann auch noch für die Elite. Einen Heat-Spieler zu lieben, ist quasi für mich, die ist für mich ein bisschen höher als für dich.
Aber. Ja, aber er drängt sich auf.
Er drängt sich echt auf. Ja.
Und dann ist es so ein bisschen.
Ich habe schon überlegt, ob ich mir ein Trikot besorgen soll, habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, aber
es geht auch nicht. Du musst dir erstmal diesen Renaissance-Bart stehen lassen.
Naja, stimmt. Oder beziehungsweise. Ich muss ihn nur rasieren, das ist kein Problem. Ja.
Da musst du dir eine Muskete kaufen und du weißt
mit schon. Mit der Haarpracht wird es ein bisschen kompliziert bei mir, aber.
Es gibt Perücken.
Ja. Soll ich das nächste Mal mit Renaissance-Bart und Perücke?
So, ich würde es extrem feiern.
Ja.
Ich glaube, alle anderen wahrscheinlich auch.
Alle auch. Außer meine Frau vielleicht, aber.
Ja, ich kann sie ja mal fragen,
was
sie
davon genau. hält.
Und ansonsten hätte ich noch gesagt, Brandon Miller kann man sicherlich aufzählen. Ich habe aber hier tatsächlich mir keine Top 5 aufgeschrieben.
Also okay.
Brandon Miller wäre mir aber.
Da ist auch gekommen. Zu klar, die ersten beiden, ne? Irgendwie.
Ja, für mich sind die ersten drei zu klar. Und Derek Lively würde ich noch mit draufpacken, der immer noch echt einen absolut positiven Impact hat bei den Mavs.
Ja.
Auch eine etwas reduziertere Rolle natürlich als jetzt Leute wie Wemby oder Chet, aber in der Rolle ist er einfach sehr, sehr gut und das von Tag 1 an. Das hat man auch nicht so oft.
Das stimmt.
Und glaub, vom Impact her muss er auch vor Brandon Miller sein, wenn wir ehrlich sind. Cason Wallace finde ich auch noch richtig nice von den Thunder, aber seine Rolle ist wahrscheinlich ein bisschen kleiner als dann auch von den anderen.
Coach of the Year.
Jamal Mosley.
Ja.
Muss ich einen Case dafür machen oder stimmst du mir einfach zu? Oder hattest du wen anders?
Ich hab mir eine Liste gemacht. Ich meine, beim Coach sprechen wir immer wieder drüber, dass du diverse Kandidaten hast. Und du hast. Ich finde zum Beispiel auch, also ich persönlich, und ich würde ihn deshalb nicht zwingend vor Mosley sehen, aber ich finde auch den Case von Carlisle interessant. Also klar, die Defense ist mies, aber das, also weil Carlisle sich ja irgendwie gefühlt kommt. Also normalerweise stand er ja eher so für den methodischen, eher langsamen Basketball.
Nur wegen Luca. Davor nicht. Aber also spricht ja auch für ihn, dass er sich
genau,
halt
also
auch
genau, er passt
wieder,
sich halt,
wieder anpassen kann.
Genau, aber was unter Nowitzki waren sie auch nicht wirklich schnell unterwegs. Unter Nowitzki, mit Nowitzki, Entschuldigung.
Weil Dirk langsam war.
Wahrscheinlich. Eben. Ja, eben. Nein, aber also
also was ich eigentlich meinte, so diese Spielweise, die Mavs jetzt zuletzt hatten,
ja, gut, klar, das ist natürlich
eigentlich wirklich nicht die Philosophie von Carlisle.
Nee, das war nicht die Philosophie von Carlisle, da hast du recht. Aber so dieses, aber er hat sich ja trotzdem nochmal so ein bisschen neu erfunden und jetzt spielen sie halt auch, klar, dank Halliburton die beste Offense der Liga, hast du auch schon gesagt, ne? Historisch. Deshalb finde ich halt auch irgendwie einen Case, Mark Daigneault natürlich. Ja. Marc, diesmal hast du gehört?
Daniel.
Ja, aber den Nachnamen habe ich immer Probleme. Chris Finch?
Ja, habe ich da auch stehen.
Bei Mosley ist halt das, bei Mosley finde ich es halt krass. Ich meine, die Magic sind alle, sie haben gute Spieler, aber sie haben halt nicht so diese, also die Thunder, ich gehe dem Nachnamen aus dem Weg, haben Shay, die Pacers haben Halliburton, die Wolves haben mit Gobert einen der besten, also einen legitimen Defensive Player of the Year Kandidat, haben Edwards, haben Towns. Und die Pacers haben halt, nicht die Pacers, die Magic, die haben Franz, haben Banchero, aber sie haben halt, es ist halt eher so ein Kollektiv und es ist halt vielleicht noch mehr ein Coaches-Team deshalb.
Ja, es ist, also, die haben viel Talent und junge Spieler, aber keiner hatte erwartet, dass sie in dieser Saison so schnell sind.
Und nicht so diesen Top-Star halt quasi. Den haben sie noch nicht.
Auch wenn sie zwei Leute haben, die das werden können.
Ja, ne? Absolut.
Also absolut. Die in diese Sphären vorstechen können, aber also ich stimme dir voll zu. Ich finde, also gerade wenn man bedenkt, dass irgendwie bei vielen Teams konnte man, wenn man optimistisch war, schon eine positive Entwicklung sich erhoffen. Also die Timberwolves, wie du gesagt hast, auch wenn das letzte Saison maximal mies lief eigentlich, haben sie trotzdem 42 Siege, glaube ich, geholt mit den ganzen Verletzungen und man konnte schon darauf spekulieren, dass es vielleicht einen großen Schritt nach vorne gibt. Ne? Bei OKC ähnlich, auch wenn die natürlich ihren Erwartungen trotzdem ein Stück weit voraus sind, auch bei den Pacers. Also ich zumindest war positiv gestimmt, was die angeht, wenn ich jetzt nicht wusste, dass sie das beste Offensivteam aller Zeiten werden würden, aber also zumindest nicht mit dem Abstand. Aber bei Orlando, da war eine optimistische Sichtweise, die könnten ja mal locker ums Play-In mitspielen, vielleicht sogar um Platz 6. Im Moment stehen sie auf Platz 2, sind halt elitär defensiv und wenn das jetzt so weiterläuft, ist es Mosley, glaube ich. Also dann wird er auf jeden Fall auch das Narrativ auf seine Serie haben. Den Kollegen Spo erwähne ich jetzt einfach auch mal, weil der den Award noch nie gewonnen hat und der beste Coach ist und man da natürlich einen Legacy Award machen könnte wie bei Anthony Davis, aber er wird ihn auch nicht gewinnen, glaube ich.
Ja, wenn du halt aber wieder bei 13-10 stehst. Ja. Also weißt du, dann kannst du, also und halt, also nachdem du in den Finals warst, dann kannst du halt, dieser Regular Season Award ist halt dann kompliziert. Also,
ich weiß schon.
Er macht trotzdem
Coach of the Playoffs.
Ja, genau.
CTP.
Ja. Er macht dann trotzdem viel richtig oder wahrscheinlich das meiste und es ist dann trotzdem hinten raus extrem gut. Aber es ist halt, ich meine, wir gehen ja aufs erste Viertel und dann.
Ja. Ist Mosley. Emi Udoka kann man wahrscheinlich, also hätte statt jetzt bessere Karten als Spo.
Wahrscheinlich.
Auch erwähnen. Hast du All-NBA-Teams aufgeschrieben?
Ich habe es ja aufgeschrieben, ja.
Wir haben alle Awards durch, ne?
Außerdem Executive noch nicht, ne?
Ja, den haben wir ja schon gar nicht sowas gegeben. Das ist
stimmt,
das
ist abgehakt. Das Lifetime Award auf
also nein, ich meine,
nicht für sein Lebenswerk, sondern auf Lebenszeit für Kanye.
Vielleicht können wir den Award direkt nach ihm benennen.
Ja.
So wie er jetzt auch schon vorgeschlagen wurde, dass man den In-Season Tournament MVP Award nach LeBron James benennen sollte, wo ich mir auch denke. Der Mann hat genug. Entspannt euch.
Ja.
Aber egal. Sag mal dein First Team.
Shay, Luka, Tatum, Giannis, Jokic.
Kein Embiid? Positionslos ab diesem Jahr, ne?
Ja, stimmt, ist ja positionslos. Ja, dann Embiid statt Giannis. Dann einfach mal sagen, kurz und schmerzlos.
Na gut. Ich habe Shay, Jokic, Embiid, Giannis, Tatum.
Shay, Jokic, Embiid. Aber so gleich. Ein bisschen, aber, ja, ja.
Naja, also das ist halt meine Top 5 im MVP-Voting.
Ja, 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 genau.
Aber wäre komisch, aber, Luka da rein zu mogeln, wenn ich ihn im MVP-Voting.
Ja, das stimmt, aber ich tue mich dann trotzdem irgendwie dann trotzdem schwer damit mit, also in allen Team, auch wenn es positionslos ist, ich bin da noch ein bisschen, ist vielleicht so ein bisschen der alte Mann in mir. Aber ich
Herr Giannis hat seine NBA-Karriere als Small Forward begonnen.
Also stimmt auch wieder.
Da war er zwar noch 80 Kilo leichter als jetzt gerade.
Man konnte auch noch von draußen werfen.
Kleiner. Ja. Stimmt, er hatte einen besseren Wurf damals als jetzt. Ja, Tatum auf der 2. Klar, warum nicht? Ich meine, man kann auch Jokic
Point Guard. Als Slasher kannst du ihn schon nehmen.
Ja, natürlich.
Ja,
das hat auch, also kannst ihn, also das ist ja auch jemand, der sich Offball bewegt. Den kannst du auch als Floor Spacer einfach benutzen. Ja. Weißt? In dem Team, warum nicht?
Ja. Geht.
Stimmt. Das ist die gute Malleability Trust, wie die bei Key and Peele sagen würden. Second Team. Luca, Curry, Steffen, Halliburton, LeBron und Durant. Also die alten Säcke und ein paar junge Leute.
Okay. Bei mir ist es Steffen, Halliburton, LeBron, Durant, Embiid. Giannis dann in dem Fall. Entschuldigung, ich habe Embiid.
Ja gut, dann, also wir haben die gleiche Top 10. Das ist ja lame.
Okay. Ja, gut. Süß wie süß.
Ja, süß wie süß.
Süß wie süß.
Third Team.
Fox, Maxi, bei Maxi.
Habe ich auch, deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Edwards, Booker, Bam.
Das ist ja eine Katastrophe. Also Booker habe ich nur disqualifiziert, weil er But halt
nicht genug gespielt games. Hat.
Ich habe Davis drin statt Bam, weil Bam auch nur 16 Spiele gemacht hat. Das schadet ihm da auch ein bisschen. Aber eigentlich wäre ich, also ich habe auch die ganze Zeit überlegt, kriege ich ihn da rein? Habe ihn dann am Ende nicht reingekriegt. Und ich habe noch Donovan Mitchell, auch wenn ich gestehen muss, dass ich irgendwie so den Ansatz der Cavs im Moment ein bisschen schwierig finde. Der irgendwie ein bisschen zu sehr auf Donovan Mitchell meiner Meinung nach fokussiert ist. Also er ist ja sehr gut, er liefert auch sehr gute individuelle Zahlen ab, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Darius Garland den Ball oft einfach nicht genug sieht und das sollte meiner Meinung nach nicht so sein. Ja. Genau, und er ist vor allem auch einfach ein sehr guter Passer und Decision Maker und also meiner Meinung nach sollte man das noch ein bisschen mehr nutzen, weil das auch Mitchell helfen könnte und ihm noch ein paar mehr leichte Abschlüsse verschaffen könnte und irgendwie die Cavs sind für mich immer noch ein bisschen schwer zu lesen. Auf jeden Fall ein bisschen enttäuschend in die Saison bisher reingegangen, auch wenn die Bilanz okay ist. Aber gerade offensiv habe ich da das Gefühl, das läuft noch nicht so zusammen, wie es zusammenlaufen sollte. Trotzdem hatte ich ihn jetzt da stehen. Das wäre aber der Platz, den Booker mit ein paar mehr Spielen auf jeden Fall bekommt. Und auch Bam, eigentlich gute Karten. Kawhi, wenn er jetzt so weitermacht
wie zuletzt. Ja, wenn er so weitermacht,
dann muss er da auch rein. Ist übrigens krass, ne? Kawhi und Paul George haben bisher immer noch alle Spiele gemacht in dieser Saison.
Ja, das ist da los. Ohne Scheiß, am Ende stehen die Clippers in Conference Finals.
Ja, also wer
weiß. Warte mal ab.
Ist jetzt nicht so, dass im Westen alle Teams irgendwie komplett rasieren. Also wer weiß.
Ich meine, das ist alles in Flux, aber jetzt haben sie ja 5 in Folge gewonnen, 7-3 die letzten 10. Also
Ja, und also im Moment ergibt sogar die Rollenverteilung einigermaßen Sinn, was schockierend ist.
Daniel Theis.
Ja. Vielleicht müssen wir den noch ins All-NBA-Zeitpunkt
packen. Sehr gerne.
Sonst so blickfeldmäßig, wenn wir jetzt noch nicht genannt haben, hätte ich noch Jalen Brunson, der irgendwie einfach das Pech hat, dass es zu viele gute Leute in der Liga gibt, aber der individuell halt auch schon wieder sich gesteigert hat, schon wieder echt eine krasse Saison spielt eigentlich.
Derek White natürlich, nicht zu vergessen.
Ja, es wird eng. Ich habe auch, also so für mich ist bisher wahrscheinlich der zweitbeste Celtic schon Porzingolf, aber den würde ich jetzt auch nicht vor Bam oder so sehen. Und also auch für Jaylen Brown wird es schwierig. Derek White, so sehr ich ihn liebe und so sehr er natürlich auch plus minus Gott ist, macht halt 15 Punkte im Schnitt.
Ja, das reicht
nicht. Das wird am Ende nicht genug sein.
Ja. Den haben wir sonst noch nicht genannt.
Also, ich gehe es jetzt noch mal kurz systematisch durch. Ich glaube, die meisten wichtigen haben wir. Wir haben noch nicht Dame genannt, der aber nach seinen Standards einfach auch jetzt
ist halt die geilste Saison bisher spielt.
Auch wenn er eine gute Saison spielt. Ihm hilft es halt voll, dass er so viele Freiwürfe zieht, weil die trifft er halt alle. Und Dadurch bleibt er effizient, obwohl der Dreier nicht gut fällt in dieser Saison. Wenn der dann besser fällt, dann sprechen wir irgendwann auch wieder von einer kranken Lillard-Saison vielleicht.
Und das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass das passiert.
Also, ja, das kann durchaus passieren. Ja. Im Moment sind wir da halt noch nicht. Bei den Magic, die sind alle zu jung dafür und auch noch nicht konstant genug, würde ich mal sagen.
Ja.
Julius Randle, nicht in diesem Jahr. Jimmy Butler ist eher langsam gestartet, auch wenn er mittlerweile ziemlich am Rollen ist. Aber ich würde mal sagen, das sind so die Kandidaten. Hast du gesehen, dass Kevin Pelton bei seinen, der seine All-Star-Teams gepickt, dass er im Osten in seiner Starting Five Scottie Barnes hatte statt Jason Tatum?
Ich habe es nicht gesehen.
Und keinen von den Magic
Und ich tue jetzt auch einfach so, als hätte ich es nie gehört.
Besser ist es. Ich bin eigentlich ein großer Freund von Kevin Pelton.
Ja, auf
jeden Fall. Das ist ein kleines bisschen schockiert. Ja. Aber
Man musste sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Raptors, ne, stehen gerade bei fast derselben Bilanz wie die Bulls. Also genauso viele Siege.
Ja, und zwei sie haben jetzt Niederlagen fünf in Folge, glaube ich, verloren, ne, gerade?
Vier.
Okay.
Und die Hawks natürlich auch vier in Folge verloren, weil sie sind die Hawks. Jetzt werden sie wieder vier in Folge gewinnen und dann
balanciert sich das wieder aus. Das
Hawks-Jojo. Ja, genau.
Absolut.
Aber ja. Okay, Barnes statt der ist krass.
Also ich habe die Logik dahinter.
Gibt's denn Case? Also war der Case für dich schlüssig? Also, wir haben jetzt nicht mehr genug Zeit, ihn irgendwie aufzudrücken.
Okay. Nein, also wirklich gar nicht.
Okay, wo war das? Wo?
Bei diesem ESPN.
Bei diesem ESPN. Also gelesen.
Ja, genau. Er hat dann Artikel zugemacht. Also es ging jetzt da. Er hat da halt nichts zu dem Quervergleich geschrieben. Er hat halt beschrieben, warum er Barnes gut findet. Und also ich finde Barnes auch gut. Ich denke auch, dass er einen Case hat, All-Star zu sein, aber
halt also auf keinen Kosten Fall von Jason Tatum.
Genau.
Ja.
Und ich würde auch tatsächlich nicht zuletzt wegen der Bilanz, glaube ich, stand jetzt eher Banchero oder Wagner bevorzugen, wenn es jetzt darum geht, wer irgendwie aus diesem jungen Trio das erste Mal All-Star werden kann. Auch wenn Barnes individuell macht ein paar mehr Punkte und so, aber weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, bei Barnes schwingen die Meinungen teilweise auch ein bisschen krass. Also entweder ist er Second Coming of Kevin Garnett, Scottie Pippen und Michael Jordan, oder er ist ein Bust und irgendwie weiß man es nie so ganz, wo die Realität zu Hause ist.
Wir werden es rausfinden, hoffentlich, innerhalb der nächsten 2 bis 10 Jahre.
Leute, die wir noch hätten aufzählen können, wären Towns und Gobert. Kyrie weiß die nicht.
Sabonis
ist wieder verletzt. Stimmt, der ist jetzt auch verletzt, ja. Sabonis glaube ich eher nicht. Paul George war zu Beginn halt on fire, mittlerweile ein bisschen abgekühlt.
Ja.
Hat aber theoretisch natürlich auch immer einen Case. Unser guter alter Freund Şengün, unser noch besserer Freund Dylan Brooks.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Können wir da beim All-Defensive Team können wir dann drüber sprechen.
Ja, da müsste er drin sein.
Ja.
Ich meine, Zion hat jetzt natürlich reagiert.
Ja, natürlich.
Das absolut peinliche Halbfinale mit einer dominanten Leistung gegen die Timberwolves.
Wenn er die hält.
Wenn er die hält, ja.
Klar. Dann, ne? Draymond, pass auf, ganz billig, All-Punching-Team natürlich.
Ja,
zwingend. Ja. Ja, sonst bleibt eigentlich nichts, oder?
Ja, ich glaube, wir haben jetzt aber auch fast die ganze Liga genannt, insofern.
Genau.
Ich bleibe immer noch bei meiner ursprünglichen Top 15.
Ich auch. Und damit sind wir am Ende. Wir müssen weiter, beziehungsweise du musst weiter.
Ja.
Deshalb bringe ich es auch schnell zu Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr schön, freut uns sehr. Und solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, das aber tun wollen, gar kein Problem. Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei Patreon vorbei. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.
Die Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.